Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Papst hat uns heute noch einmal daran erinnert und eigentlich könnte man es angesichts der Weltlage ja vergessen. Ostern ist das Fest der Hoffnung. Und in diesen Zeiten natürlich auch, und genau das hat der Papst heute mehrfach wieder gesagt, das ist die Hoffnung auf Frieden. Ich spreche das auch so aus, obwohl es schwerfällt. Und natürlich hat er von der Ukraine gesprochen, aber wichtig finde, er hat nicht nur von der Ukraine gesprochen, denn wir vergessen allzu oft, wie viele Kriegsschauplätze gibt es in dieser Welt und wir schauen in aller Regel nicht hin. Der Papst hat es heute ausdrücklich getan und in dieser Sendung will ich Ihnen versprechen, dass wir es tun. Die Ukraine sicherlich, aber eben zum Beispiel auch in den Jemen, wo es leise Anzeichen für Hoffnung gibt. Dann haben wir unter anderem noch die folgenden Themen. Auch Israel natürlich, ein anderer Standort, wo es nicht friedlich zugeht. Und dann die Osterbotschaft des Arbeitsministers, höherer Mindestlohn, bessere Arbeitsbedingungen und ein wichtiger Termin, der letzte Ankläger der Nürnberger Prozesse ist verstorben. Wir werden daran erinnern. Wir beginnen aber in Rom. Der Papst und er selbst hat es durchgehalten, hat die Ostermesse geprägt, nicht nur mit seinem Segen, auch mit seinen nachdenklichen Worten. Jörg Seißelberg.
Ostern sei der schönste Tag der Geschichte, sagte der Papst in seiner Ansprache von der Mittelloggia des Petersdoms, weil Ostern wahre Hoffnung bedeute. Bei frühlingshaft blauem Himmel über Rom feierte Franziskus mit 45.000 Menschen die Ostermesse auf dem festlich mit Blumen geschmückten Petersplatz. Dabei wirkte der Papst konzentriert und gesundheitlich erholt. Nach der Messe fuhr Franziskus im Papamobil sitzend und fröhlich winkend durch die Menschenmenge. Der Papst war erst am vergangenen Wochenende nach einer infektiösen Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden. Am Karfreitag hatte Franziskus aus gesundheitlichen Gründen auf seine Teilnahme am Kreuzweg verzichtet. Die heutige Osterbotschaft des Papstes war eine Botschaft für Frieden und Menschenrechte. Franziskus bat um Hoffnung für die Menschen, die unter Kriegen und Armut litten. Beeilen wir uns, Konflikte und Spaltungen zu überwinden und unsere Herzen für diejenigen zu öffnen, die am meisten in Not sind. Beeilen wir uns, Wege des Friedens und der Geschwisterlichkeit zu beschreiten. Als ein Zeichen österlicher Hoffnung nannte Franziskus unter anderem die Bereitschaft vieler Länder, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg und Armut fliehen, um ihnen zu helfen. Der Papst ging in seiner Osterbotschaft auf zahlreiche Konflikte auf der Welt ein, an erster Stelle aber bat er um Frieden für die Ukraine. Hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße dein österliches Licht auf das russische Volk. Der Umgang des Papstes und des Vatikans mit dem Krieg in der Ukraine hat in den Ostertagen erneut für Diskussionen gesorgt. Am Freitag während des Kreuzwegs am Kolosseum hatten jeweils ein Jugendlicher aus der Ukraine und aus Russland Gebete gesprochen. Diese Geste ist von der Ukraine kritisiert worden, hiermit seien Angegriffene und Angreifer gleichgesetzt worden. In seiner heutigen Osteransprache, die der Papst mit fester Stimme vortrug, erneuerte er seinen Appell für Frieden in der Ukraine und anderen Konfliktregionen. Öffne die Herzen der gesamten internationalen Gemeinschaft, damit sie sich für die Beendigung dieses Krieges und aller Konflikte einsetzt, welche die Welt mit Blut beflecken, angefangen von Syrien, das noch auf den Frieden wartet. Unter anderem zeigte sich Franziskus besorgt über die aktuelle Entwicklung in Israel, wo es in den vergangenen Tagen einen Anschlag und Raketenattacken gegeben hat. Diese Angriffe, so der Papst, würden das ersehnte Klima des Vertrauens bedrohen, das notwendig sei, um den Dialog zwischen Israelis und Palästinensern wieder aufzunehmen. Als weitere Länder, deren Konflikte bzw. sozialen Probleme ihm Sorgen bereiteten, nannte der Papst unter anderem den Libanon, Tunesien, Haiti, Äthiopien, den Südsudan, die Demokratische Republik Kongo, Burkina Faso und Myanmar. Franziskus bat um Trost für Flüchtlinge, Deportierte, Gefangene und Migranten. Und er appellierte an die Politik weltweit: Erleuchte, Herr, die Regierenden der Nationen, auf dass kein Mann und keine Frau Diskriminierung erleidet und ihre Würde nicht mit Füßen getreten wird, auf dass bei voller Achtung der Menschenrechte und der Demokratie diese sozialen Wunden geheilt werden. Im Anschluss an seine Osterbotschaft sprach Franziskus von der Benediktionsloggia des Petersdoms den Segen Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos.
Nach dem katholischen Glauben ist mit dem Segen Urbi et Orbi der Ablass aller zeitlichen Sündenstrafen verbunden, wenn die Schuld durch Beichte, Kommunion, Gebete und tätige Buße getilgt ist. Wie schon in den Vorjahren verzichtete Franziskus, anders als beispielsweise sein Vorvorgänger Johannes Paul II., auf Osterwünsche in mehreren Sprachen, nahm sich aber lange Zeit, um den Menschen nach dem Ostersegen von der Loggia aus zuzuwinken.
Soweit der Bericht von Jörg Seißelberg. Dann schauen wir in die Ukraine. Auch dort hat es heute den einen oder anderen Satz gegeben, der Hoffnung machen könnte. Selbst der Präsident, der normalerweise viel über Krieg spricht, hat die Hoffnung geäußert, dass es vielleicht Frieden geben könnte. Auf der anderen Seite, die blutige Realität konnte natürlich auch heute nicht ausgeblendet werden. Beides schildert uns Andrea Beer.
In der Nacht zum Ostersonntag hat es bei russischen Angriffen auf die Ukraine erneut Tote und Verletzte gegeben. In der Stadt Saporischschja im Südosten des Landes schlugen zwei Raketen ein. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung war es ein 50-jähriger Mann und seine 11-jährige Tochter. Ehefrau und Mutter der beiden wurde schwer verletzt aus den Trümmern geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Bei dem russischen Angriff wurde ein Wohnhaus zerstört und Dutzende umliegende Gebäude beschädigt. Die Straße ist ohne Strom und Gas und die Bewohnerinnen und Bewohner können sich in Bussen aufwärmen, die bereitgestellt worden sind. Der ukrainische Generalstab teilte am Sonntagmorgen mit, in den letzten 24 Stunden habe es 4 Raketen und 40 Luftangriffe gegeben, sowie fast 60 Angriffe mit Raketenwerfern auf ukrainische Stellungen sowie zivile Infrastruktur in Wohngegenden. Betroffen auch das Gebiet Cherson im Süden. Der dortige Gebietsgouverneur gab an, unter anderem Stromleitungen, Wohngebiete, Getreidesilos und eine Werft seien in den letzten 24 Stunden von Russland rund 70 Mal beschossen worden. Im Osten des Landes gehen die Kämpfe unterdessen weiter. Nach Angaben des Generalstabs gab es russische Angriffe in Richtung Liman, Mariinka, Avdiivka und Bachmut, die abgewehrt worden seien. Die russische Seite versuche weiter, den umkämpften Ort Bachmut einzunehmen. Der Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Armee sagte, die russische Seite habe große Verluste, versuche jedoch weiter, Bachmut mit aller Kraft einzunehmen.
Soweit Andrea Beer. Und über diese Verluste, von denen wir gerade gesprochen haben, steht auch einiges in Unterlagen, die jetzt bekannt geworden sind, die nie hätten bekannt werden sollen. Die große Frage, ja, wo sie herkommen, ist eigentlich klar. Es kommt vom CIA, also vom US-amerikanischen Geheimdienst. Die spannende Frage, wo sind sie rausgekommen? In der Ukraine, in den USA, gibt es da Leute, die den Krieg möglicherweise auf eine andere Art und Weise beeinflussen wollen? Ich sage das ganz vorsichtig so. Jedenfalls das US-Justizministerium untersucht jetzt, wo denn möglicherweise die geheimen Dokumente bekannt geworden sind. Antje Passenheim.
Die Washington Post berichtet unter Berufung auf einen Sprecher, das US-Justizministerium habe die Untersuchung in Kooperation mit dem Pentagon begonnen. In den vergangenen Wochen waren nach und nach geheime Regierungsdokumente auf Online-Plattformen aufgetaucht, etwa Twitter, Telegram oder Discord. Darunter waren nach einem Bericht der New York Times geheime Papiere zu Plänen der USA und der NATO, die Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühlingsoffensive gegen Russland zu unterstützen. Sie enthielten nach Medienberichten unter anderem Informationen über Waffenlieferungen, Bataillonsstärken und Stützpunkte. Offenbar seien die Dokumente über pro-russische Kanäle verbreitet worden. US-Regierungsmitarbeiter sagten der Washington Post, dass einige der Unterlagen offenbar manipuliert worden seien. Andere Dokumente stimmten aber mit den Berichten des US-Auslandsgeheimdienstes CIA zur internationalen Lage überein.
Antje Passenheim informiert uns über eine Sache, von der wir noch häufiger reden werden. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Hoffnungsschimmer. Einer der Kriege, der unendlich lange dauert, unendlich viele Menschenleben bisher gekostet hat und viel, viel Leid gebracht hat, ist die Auseinandersetzung im Jemen. Eine Auseinandersetzung, wo es eigentlich zwischen Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite geht und den jeweilig unterstützten Gruppen. Jetzt gibt es aber wohl erste Hoffnungen, dass das Wort Frieden noch nicht ganz da ist, aber dass es jedenfalls Hoffnung auf Frieden gibt. Was dort heute passiert ist, Moritz Behrendt hat es für uns.
Erstmals reisten saudische Vertreter zu Gesprächen in die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Mohammed al-Buchaiti, Mitglied des Politbüros der Houthis, twitterte, die Saudis und auch die Vermittler aus dem Oman würden über Wege zu einem umfassenden und dauerhaften Frieden in der Region sprechen. Kurz vor dem Treffen hatte al-Buchaiti noch recht deutlich seinen Forderungen Ausdruck verliehen.
Wir werden nichts weniger akzeptieren als die vollständige Einstellung der Aggression, die Aufhebung der Blockade und den Abzug aller ausländischer Truppen. So Al-Buchaiti gegenüber dem Fernsehsender Al-Mayadeen mit Sitz in Beirut. Wie sehr Saudi-Arabien auf die Forderungen eingeht, das werden die Verhandlungen zeigen und möglicherweise auch von Garantien der vom Iran unterstützten Houthis abhängen, keine Ziele in Saudi-Arabien mehr anzugreifen. Nach Ansicht von Beobachtern sucht die Regierung in Riad schon länger einen Ausweg aus dem für Saudi-Arabien extrem teuren Krieg. Die Annäherung mit dem großen Rivalen Iran könnte dafür ein Schlüssel sein. Nach dem Treffen des saudischen Außenministers mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking vor wenigen Tagen äußerte sich der saudische Analyst Ali Dabga mit Blick auf den Jemen im Nachrichtensender Al-Hadath sehr optimistisch. Ich glaube, da wird es bald einen Durchbruch geben, mit einer Erneuerung des Waffenstillstands, auch dank der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, sagte der Nachrichtenagentur AP, die aktuellen diplomatischen Bemühungen seien der größte Fortschritt in Richtung eines dauerhaften Friedens für den Jemen. Ein von ihm vermittelter Waffenstillstand hatte dem Land seit letztem April mehr Ruhe verschafft, im Oktober scheiterte jedoch eine Verlängerung. Begonnen hatte der Krieg im Jemen vor fast 9 Jahren, als die schiitischen Houthi-Rebellen weite Teile des Landes und auch die Hauptstadt Sanaa einnahmen und die international anerkannte Regierung stürzten. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition griff im März 2015 in den Krieg ein, auch weil die sunnitischen Golfstaaten den wachsenden Einfluss Irans in der Region fürchteten. Die Saudis griffen mit Kampfjets Stellungen der Houthis an, nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen trafen viele Luftschläge aber auch Zivilisten. Außerdem blockierten die Saudis mit ihren Verbündeten die von den Houthis kontrollierten Häfen und Flughäfen im Land. Mithilfe von Waffen und Unterstützung aus dem Iran hielten die Rebellen den Angriffen stand. Nach Schätzungen der UN wurden im Jemenkrieg mehr als 230.000 Menschen getötet, 25 Millionen Jemeniten sind angewiesen auf humanitäre Hilfe. UN-Generalsekretär Guterres sprach mehrfach von der schlimmsten humanitären Katastrophe der Gegenwart. Das zeigt, wie wichtig ein Ende des Krieges für die Menschen im Land wäre. Dass aktuell mehr verhandelt als geschossen wird, ist ein gutes Zeichen. Dennoch dürfte der Weg zum Frieden mühsam sein. Die international anerkannte Regierung Jemens ist an den aktuellen Verhandlungen in Sanaa nicht beteiligt. Der Präsidialrat teilte mit, man sei von Saudi-Arabien über den Vorschlag eines Abkommens informiert worden.
Moritz Behrendt über den Jemen. Wir schauen nach Israel, auch dort ein weiterer Konfliktherd, auch er wurde vom Papst erwähnt. Jetzt gibt es eine absolut herausfordernde Sicherheitssituation, keine Frage, Clemens Fehrenkotte.
Israel befindet sich nach Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mitten in einer, Zitat, herausfordernden Sicherheitslage an mehreren Fronten. Die Feinde Israels würden sich irren, wenn sie glaubten, dass die Bürger Israels nicht geschlossen hinter den Streitkräften stünden, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros. Er telefonierte am Nachmittag mit Vertretern der Kommunen im Süden, die an den Gazastreifen angrenzen, und der Ortschaften im Norden entlang der Grenze zum Libanon und Syrien. Damit ging der Regierungschef auf den Raketenbeschuss der vergangenen Tage aus dem Gazastreifen und dem Libanon sowie der letzten Nacht aus Syrien ein. Israels Streitkräfte hatten daraufhin mit Luftangriffen auf militärische Ziele in den genannten Regionen reagiert, bei denen Menschen nach vorliegenden Informationen nicht zu Schaden kamen. Oppositionschef und Ex-Ministerpräsident Yair Lapid sprach sich im Armeeradio am Morgen für eine harte Reaktion Israels aus, allerdings nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Zu einer richtigen Vorbereitung gehört auch, dass wir dann reagieren, wenn es uns passt und nicht, wenn andere versuchen, uns hineinzuziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ramadan den richtigen Zeitpunkt darstellt, um unser gesamtes Arsenal an Reaktionen anzuwenden. Das Büro des Ministerpräsidenten veröffentlichte am Vormittag eine außergewöhnliche Erklärung, die auf US-Presseberichte über die Protestbewegung in Israel und eine mögliche Einflussnahme des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad einging. Diese Berichte seien, Zitat, verlogen und entbehrten jeder Grundlage, hieß es in einer Erklärung, die das Büro Netanjahus im Namen des Mossad verbreitete. Der Mossad hätte Angehörige des Dienstes nicht dazu angehalten, an den Demonstrationen gegen die Regierung teilzunehmen. Gestern Abend hatten, zum 14. Mal in Folge, 10.000 Israelis gegen die umstrittene Justizreform der Regierung Netanjahu in Tel Aviv und anderen Städten des Landes protestiert. In Tel Aviv trat gestern Abend als Hauptredner der ehemalige Chef der israelischen Streitkräfte und Ex-Verteidigungsminister Moshe Yaalon auf. Als jemand, der im Yom Kippur-Krieg kämpfte, stehe ich heute hier, um zu sagen, dass der Kampf für die Erhaltung der Demokratie und die Rettung des Staates Israel der wichtigste Kampf ist, den ich in meinem Leben kämpfe. Am Morgen hatte der frühere Mossad-Chef Efraim Halevi im Armee-Radio Kritik an der Zusammensetzung des Kabinetts Netanyahu geübt. Das Sicherheitskabinett komme in Zeiten wie diesen normalerweise täglich zu vertraulichen Beratungen zusammen. Das finde derzeit nicht statt, weil es dort Menschen gäbe, die nicht vertrauenswürdig seien. Damit spielte der Ex-Mossad-Chef, ohne sie beim Namen zu nennen, auf die rechtsextremen Minister Ben-Gvir und Smotrich an. Im Libanon trafen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders Al-Mayadeen der Chef der pro-iranischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, mit der Hamas-Führung in Beirut zusammen. Es sei um die Koordinierung weiterer, Zitat, Widerstandsaktionen gegangen. In der Jerusalemer Altstadt, Ausgangspunkt der seit Dienstag der letzten Woche einsetzenden Verschärfung der regionalen Sicherheitslage, blieb es trotz der großen Anzahl von Gläubigen der drei Weltreligionen bis zum späteren Nachmittag weitgehend ruhig.
Soweit Clemens Fehrenkotte. In den vergangenen Tagen wurde in Berlin immer mal wieder gefragt, wo ist eigentlich die Sozialdemokratie in dieser Bundesregierung und vor allen Dingen, wo ist die Partei, die sich um soziale Sicherheit kümmert. Also, der Sozialminister scheint es gehört zu haben, Heil heißt er und er hat eine Osterbotschaft, höherer Mindestlohn und bessere Arbeitsbedingungen. Bewusst so platziert, dass viele drüber reden, wir auch, genau genommen Frank Capellan.
Pünktlich zum Osterfest setzt Hubertus Heil mal wieder eine sozialdemokratische Duftmarke. Er wird als Arbeitsminister dafür sorgen, dass der Mindestlohn vom kommenden Jahr an weiter steigt. Im Sommer wird mir die Mindestlohnkommission einen Vorschlag machen, erklärt der SPD-Minister im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Ich rechne mit einer deutlichen Steigerung. Die weiterhin hohe Inflation und die ordentlichen Tarifabschlüsse müssen sich seiner Ansicht nach zwangsläufig auch in der Berechnung des Mindestlohnes niederschlagen. Dass es bei den derzeit geltenden 12 Euro pro Stunde nicht bleiben kann, hatte Hubertus Heil mehrfach auch im Deutschlandfunk betont. Den von seiner SPD durchgesetzten Mindestlohn betrachtet er dennoch auch mit Blick auf den durch Putins Krieg ausgelösten Preisanstieg als großen Segen.
Gesamtwirtschaftlich rechnen wir damit, dass der Mindestlohn positive Wirkung hat. Aber es stärkt ja auch die Kaufkraft von Menschen. Auch in der Krise ist das so, weil Gott sei Dank die Erhöhung des Mindestlohns ja auch höher ist als die Inflation. Trotzdem wird ein Teil jetzt durch Inflation aufgefressen. Deshalb sind Entlastungen ja, wie gesagt, zusätzlich notwendig.
Linken-Chef Martin Schirdewan hatte kürzlich gegenüber unserem Sender angeregt, für die Bezieher des Mindestlohnes einen automatischen Inflationsausgleich durchzusetzen. Schirdewan macht insbesondere die Sozialdemokraten dafür verantwortlich,
dass die Politik, die jetzt umgesetzt wird, weniger sozial ist als die Politik, die dieselbe Partei, also die SPD, vor ungefähr einem Jahr durchgesetzt hat. Und das, nachdem der heiße Herbst stattgefunden hat, nachdem diese Inflationskrise, Lebenshaltungskostenkrise, also vor allem im Bereich Energie und Nahrungsmittel, passiert ist.
Hinter den Äußerungen des Linksparteivorsitzenden steckt auch der Vorwurf, der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz lasse sich auch von der FDP treiben. Deren Parteichef, Finanzminister Christian Lindner, hatte erst gestern angekündigt, alle Ausgabenwünsche der Ministerien auf den Prüfstand zu stellen. Und von staatlicher Lohn- und Arbeitsmarktregulierung hält der Liberale ohnehin nicht viel. Arbeitsminister Heil allerdings will nun auch in die Post- und Paketbranche eingreifen, dass Boten schwere Lieferungen in den fünften Stock schleppen müssen und dafür noch schlecht bezahlt werden, will er nicht länger hinnehmen. Mit einer Novelle des Postgesetzes soll der Arbeitsschutz gefördert werden. Pakete, die mehr als 20 Kilogramm wiegen, müssten dann von Spediteuren geliefert werden. Auch dem Reinigungspersonal will er mehr Anerkennung zuteilwerden lassen. Heil setzt ein Zeichen, das nächtliche Saubermachen soll in seinem Ministerium bald der Vergangenheit angehören. Auch in Behörden oder Schulen sollte die Nachtarbeit beendet werden. Die öffentliche Hand könnte hier mit gutem Beispiel vorangehen. In der freien Wirtschaft allerdings liegt das Problem oft darin begründet, dass es in vielen Bereichen keine Tarifverträge gibt. gibt. Der Arbeitsminister kündigt für die staatliche Seite zumindest an, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Wir werden, das haben wir in der Koalition auch vereinbart, dafür zum Beispiel sorgen, dass öffentliche Aufträge des Staates auf Bundesebene nur an die Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Und das hilft auch, Anreize für mehr Tarifbindung zu setzen.
Während die Tarifbindung in Deutschland vor 30 Jahren bei etwa 80% lag, gilt sie heute nur noch für etwas mehr als die Hälfte aller Unternehmen. Aus Sicht des Arbeitsministers ist es also nicht damit getan, für einen höheren Mindestlohn zu sorgen. Mehr Tarifvereinbarungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sind für Hubertus Heil ganz zentral im Kampf für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.
Sie hörten Frank Capellan. Jetzt schauen wir in den Tschad, auch ein Land, in dem es nicht so zugeht, wie wir uns das vorstellen. Das hat der Botschafter, der deutsche Botschafter, offensichtlich zu deutlich gesagt. Jetzt ist er rausgeflogen, Jean-Marie Magro.
Den Angaben des tschadischen Außenministers zufolge soll Botschafter Gordon Krike am Samstagabend mit einem Air France-Flug ausgereist sein. Nachdem Krike am Freitagabend zur Persona non grata erklärt worden war, hatte er 48 Stunden Zeit erhalten, um das zentralafrikanische Land zu verlassen. Die im Tschad regierende Militärjunta begründete diese Maßnahme damit, dass Krike sich unhöflich verhalten und nicht an diplomatische Gepflogenheiten gehalten habe. Genaueres hat die Regierung in N'Djamena nicht bekannt gegeben. Aus Regierungskreisen erfuhr die ARD, Botschafter Krike habe die Position eingenommen, dass Deutschland die Demokratie unterstützen würde, nicht aber die Übergangsregierung. Diese Position habe die Behörden verärgert. Die seit April 2021 regierende Militärjunta hatte ursprünglich versprochen, innerhalb von 18 Monaten Wahlen zu organisieren. Stattdessen aber wurde die Herrschaft des Junta-Führers Mahamat Idriss Deby Itno im Oktober kurzerhand um 2 Jahre verlängert. Außerdem sei Botschafter Krike von der Regierung in N'Djamena verdächtigt worden, dass er sich für eine Blockade der finanziellen Unterstützung durch die EU einsetze. Krike hatte sich mehrfach für die Einhaltung der Menschenrechte im Tschad eingesetzt, Repressionen angeprangert sowie Aufklärung gefordert, etwa weil der Regierung gegenüber kritische Personen verschwanden. Das Auswärtige Amt in Berlin reagierte mit Unverständnis auf die Ausweisung des Botschafters. Die Gründe, aus denen Krike zur unerwünschten Person erklärt wurde, seien absolut nicht nachvollziehbar. Man stehe mit der Regierung von Tschad dazu in Kontakt.
Jean-Marie Magro. Die Nürnberger Prozesse waren der Versuch, das Unheil des Zweiten Weltkrieges rechtsstaatlich aufzuarbeiten. Jetzt ist der letzte Ankläger verstorben, Benjamin Ferenc. Nina Barth erinnert.
Der Sohn von Benjamin Ferenc sagte dem Sender CBS News, sein Vater sei am Freitag friedlich in Boynton Beach im US-Bundesstaat Florida gestorben. Als der Sohn Don Ferenc um ein Familienstatement gebeten wurde, sagte er, sein Vater könne mit den Worten beschrieben werden, Gesetz nicht Krieg und gib niemals auf. Das Holocaust-Museum in Washington D.C. twitterte, die Welt habe einen Anführer bei der Suche nach Gerechtigkeit für die Opfer von Völkermord und damit zusammenhängenden Verbrechen verloren.
Ich bin gekommen, um für die zu sprechen, die es nicht mehr können, die Opfer.
Ferenc war im März 103 Jahre alt geworden. Geboren wurde er 1920 im damals noch ungarischen Siebenbürgen als Sohn orthodoxer Juden. Seine Eltern wanderten mit ihm als Kind in die USA aus. Ferenc wuchs in bescheidenen Verhältnissen in New York auf. Mit einem Stipendium machte er 1943 seinen Juraabschluss an der Harvard University. Er war nicht einmal 30 Jahre alt, als er Nazi-Kriegsverbrechern in Nürnberg den Prozess machte.
It was horror in capitals. It was incredible. My assignment was to get the evidence of the crime.
Es war der Horror pur, es war unfassbar. Ich sollte die Beweise für die Verbrechen finden und das war nicht schwierig. Die Beweise lagen blank vor mir, in jedem Konzentrationslager, in das ich kam.
That was no difficulty. The evidence was lying dead. In every camp I went into.
Später trug Ferenc entscheidend zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes bei.
Soweit Nina Bahr. Zum Schluss jetzt noch mal kurz den Blick auf den Fußball-Bundesliga-Spieltag. Schalke-Fans hören jetzt bitte weg. Hoffenheim, Schalke 2:0. Julia Metzner.
Hoffenheim gewann nicht nur die Partie, sondern die TSG-Fans auch den Wettstreit auf den Tribünen. 15.000 Schalker-Anhänger hatten ihr Team begleitet, verstummten aber nach 22 Minuten zum ersten Mal. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Hoffenheim durch ein Eigentor von Kral in Führung. Das war auch der Pausenstand. Schalke blieb vom Pech verfolgt. Fährmann hielt in der 70. Minute einen Strafstoß von Bebu, hatte aber die Linie zu früh verlassen. Bebu traf bei der Wiederholung des Elfmeters zum 2:0 Endstand. Der Befreiungsschlag für Hoffenheim bedeutet für Schalke die Rückkehr ans Tabellenende.
Das war Julia Metzner und das war's hier bei uns. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich bedanke mich auch im Namen der Kollegen, die hier heute mitgewirkt haben. Wir bleiben natürlich dran. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis demnächst und tschüss.